Wie jeden Tag bei Bombenalarm rannte Franziska mit ihrem Sohn Martin, ihn fest an der Hand haltend, in den Luftschutzkeller. Zwei Straßen rechts, dritte Straße links, ins vierte Gebäude. Dort waren sie sicher, wie viele andere, die bereits dort Zuflucht genommen hatten. Die Bombenexplosionen waren verebbt, es wurde draußen still. Franziska nahm ihren Martin wieder und rannte nach Hause. Ja, dann kam jener 4. Dezember 1944. Es sollte die schwerste Bombenattacke britischer Bomber auf Heilbronn sein. An jenem Tag wurde der größte Teil der Altstadt von Heilbronn zerstört. 6.500 Menschen verloren ihr Leben. Fliegeralarm wurde gegeben. Franziska schaffte es, nicht nach Hause zu kommen. Angst übermannte sie. Sie versuchte, diese Angst, dieses Schreckensszenario aus ihrem Sinn zu verbannen. Martin ist ja so oft mit mir in den Luftschutzkeller gerannt. Er kennt den Weg dorthin, versuchte sie sich einzureden. Doch Martin kam nie im Luftschutzkeller an. Was war passiert? Franziska hatte ihrem Martin nie erklärt, nie geholfen, wie er eigenständig in den Luftschutzkeller gelangen kann. Sie hatte ihn immer nur an der Hand genommen und war losgerannt. Was hat diese Begebenheit mit uns zu tun? Wir leben in Kriegszeiten, den schlimmsten, die je über die Menschheitsfamilie eingebrochen sind. Satan und seine Dämonen möchten die geistige Gesinnung der Diener Jehovas zerstören, bombardieren diese Tag für Tag. Sie geben keine Ruhe. Wir haben die Aufgabe, anderen zu helfen, zu Jehova Zuflucht zu nehmen. Doch wer sind die anderen? In erster Linie sind es jene, die mit uns die Bibel studieren und selbstverständlich auch unsere Kinder und die Jugendlichen in den Familien. Eins ist klar, wir können sie nicht immer an die Hand nehmen. Plötzlich auf sich allein gestellt, müssen sie in der Lage sein, selbst Zuflucht zu nehmen zu Jehova. Um das zu verdeutlichen, in unserem Kreis werden ca. 760 Bibelstudien durchgeführt, sowohl mit interessierten Personen als auch mit unseren Kindern und Heranwachsenden. Doch wir haben nicht nur die Pflicht, unseren Kindern und Neuen die Lehren und Prinzipien des Wortes Gottes beizubringen. Wir möchten, dass sie selbst ein ganz enges persönliches Verhältnis zu Jehova entwickeln. Wie die Worte aus Jakobus 4, Vers 8 zeigen, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist ein beiderseitiges Engagement. Auf der einen Seite werden Menschen, die Jehova kennenlernen, möchten angesprochen, sich Jehova zu nahen. Und wenn sie diesen ersten Schritt unternommen haben, dann würde Jehova ihnen entgegenkommen. Dann würde er durch sein Nähern zu denen, die Gottes Wort studieren, also seinen Freunden oder den voraussichtlichen Freunden, sozusagen sein Versprechen einhalten. Auf jeden Fall würde er sich ihnen nähern, weil sie seine Freunde sind oder es werden wollen und weil sie bei ihm Zuflucht finden können. Ein Wortbild aus dem Bibelbuch Ruth soll uns das Verstehen helfen. Ihr dürft gerne eure Bibel in Ruth Kapitel 2 schon einmal aufschlagen. Ruth war mit ihrer Schwiegermutter Naomi nach Juda gekommen. Dort war die Hungersnot zu Ende. Das war ein Grund, weshalb sie nach Moab, diese Naomi, gegangen war. Dort hatte sie ihre Schwiegertochter Ruth bekommen. Aber jetzt waren sie in Judäa und Ruth war eine Ehrensammlerin auf den Getreidefeldern Boas geworden. Und bei dieser Situation sagte Boas zu Ruth, 2 Vers 12, möge Jehova deine Handlungsweise belohnen und möge dir ein vollkommener Lohn von Jehova, dem Gott Israels, zuteil werden, unter dessen Flügeln Zuflucht zu suchen du gekommen bist. Die schützenden Flügel Jehovas stehen für Jehovas geistigen Schutz und für seine schutzbringende Organisation. Dorthin mussten seinerzeit und müssen auch heute Menschen fliehen. Das ist also auch unser Wunsch für unsere Kinder, mit denen Eltern die Bibel studieren, und für all die Neuen, die Einblick nehmen, Einsicht nehmen in das Wort Jehovas. Wir empfinden also, dass all diese Menschen Hilfe brauchen, um bei Jehova Zuflucht zu nehmen. Vielleicht haben die Neuen und auch die Kinder in den Familien schon das Buch »Komm doch Jehova näher« etwas betrachten können. Man könnte es als ein privates Studiumprojekt betrachten, sich mit diesem Buch noch einmal vertraut zu machen. Aus Dankbarkeit für all das, was Jehova für uns getan hat. Jehova soll nicht nur für uns eine reale Person sein. Wir möchten auch Studierenden helfen, dass sie Jehova als eine wirkliche Person kennenlernen, dass er tatsächlich existiert, als sehen sie den Unsichtbaren. Franziska wusste, wie sie in den Luftschutzkeller gelangte. Doch wusste es ihr Sohn Martin auch? Wir wissen auch, wie wir bei Jehova Zuflucht finden. Doch helfen wir auch anderen in gleicher Weise? Wir möchten Ihnen gern beistehen, ein Verhältnis zu Jehova aufzubauen, sich einen starken Glauben anzueignen, den muss man erwerben, dafür muss man etwas einsetzen, seine Zeit, seine kostbare Zeit, um zu studieren und nachzusinnen, und auch Zeit für das Gebet ist notwendig. Stell dir einen Fahrschüler vor. Der hat bereits die Hände am Lenkrad und auf seiner Rechten sitzt ja zu seiner Rechten noch der Fahrlehrer. Und mit der linken Hand greift er immer ins Lenkrad, nicht? Mal so rum und auf einmal merkt er, das Auto fährt ja ganz von alleine, er hat noch gar nicht Gas gegeben. Da wird auch gebremst und so geht das eine Dreiviertelstunde lang. Was meinst du? Ob der Fahrschüler je eigenständig werden kann unter so einer Mitnahme von Hilfen? Es wird ihm ja alles abgenommen. Wenn Eltern ihren Kindern alles abnehmen, könnte es auch sein, dass sie nie zu einem verantwortungsbewussten Erwachsenen heranwachsen. Auch wenn die Kinder sagen, mein Kind oder unsere Kinder sind so selbstständig. Eine ganz andere Sache ist, sind sie auch selbstständig, verantwortungsbewusste, heranwachsende Kinder? Können sie ihren Glauben darlegen? Können sie sich auch verteidigen, statt nur zu sagen, ich bin Zeuge Jehovas und wir machen das nicht? Das ist nicht die Eigenständigkeit. Das ist nicht die Selbstverantwortung, die ein Kind oder ein Jugendlicher offenbaren soll. Dazu bedarf es der Schulung, der Unterweisung. Und Jehova hat von Anfang an, als er mit einem Volk handelte, darauf Wert gelegt, dass Eltern diese Verantwortung wahrnehmen, ihren Kindern beizustehen, sich in der Wahrheit sicher zu fühlen. Der Bericht aus 5. Mose 6 ist ja den Eltern sozusagen fast ein Gebot geworden. Da lesen wir doch in 5. Mose 6 in den Versen 6 und 7. Und es soll sich erweisen, dass diese Worte, die ich dir heute gebiete, auf deinem Herzen sind. Also auf dem Herzen der Eltern, die müssen sich erst Gottes Wort zu eigen gemacht haben. Und aus dieser inneren Einlassung und Überzeugung, die ja von den Kindern sehr schnell wahrgenommen wird, kann dann Folgendes passieren, was wir im Vers 7 lesen. Und du sollst sie deinem Sohn einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Es wäre keine Zeit ungelegen, um Kinder durch Wiederholung einzuprägen, wie wichtig es ist, das Gesetz Gottes zu kennen und zu praktizieren. Ähnlich ist es also auch mit den Studierenden, ob es nun die eigenen Kinder sind oder Menschen, die die Wahrheit lieben, wo wir ein Bibelstudium eingerichtet haben. Sie sollen ja auch heranwachsen, sollen Fortschritte machen, sollen Geistesmenschen werden. Und Jehova hat dich als Vater oder Mutter oder dich als Lehrer oder Lehrerin und Unterweiserin des Guten dazu beauftragt, Studierende zu lehren. Nur wir müssen unsere Rolle sehen. Wir sind nicht die Hauptperson, wir sind Übermittler und wir wollen Studierende lehren, zu Jehova aufzublicken, nicht zu ihren Lehrern noch zu irgendjemand in der Versammlung. Um so jederzeit und auch überall unter Jehovas Flügeln Zuflucht zu nehmen und unabhängig auch von der Unterweisung, die erfolgte, eigene Entscheidungen zu treffen. Paulus hat uns das exzellent vorgemacht, wie der Bericht aus 1. Korinther Kapitel 3 in den Versen 5 bis 9 es uns verdeutlicht. Er lenkte die Aufmerksamkeit stets von sich weg und machte deutlich, dass jeder Gott eigenverantwortlich ist. Blicken wir in den Vers 5 und den folgenden. Was ist denn Apollos? Ja, was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, so wie der Herr es einem jeden gewährt hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat es fortwährend wachsen lassen, so dass weder der Pflanzende etwas ist, noch der Begießende, sondern Gott, der es wachsen lässt. Der Pflanzende nun und der Begießende sind eins, doch wird jeder seinen eigenen Lohn gemäß seiner eigenen mühevollen Arbeit empfangen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Also, Gottes Mitarbeiter. Hast du dir schon einmal gesagt oder gehört? Also, Schwester, Bibel bewandert. Wenn die nicht mit mir studiert hätte, ich wäre nie in die Wahrheit gekommen. Oder Bruder Ältester. Also, der kann ja die Bibel erklären. Moment einmal, wir bauen an Menschen, aber nicht im Einmannbetrieb. Jehova ist der Baumeister und wir sind lediglich seine Mitarbeiter. Zeigen wir also den Studierenden, was sie tun müssen, um unter den Flügeln Jehovas Zuflucht zu nehmen. Da gibt es 7 Punkte. Ich will sie der Reihe nach aufzählen. Erstens, ermuntern wir Studierende. Und das sind ja auch unsere Kinder, täglich in der Bibel zu lesen und Gelesenes anzuwenden. Zweitens zeigen wir ihnen, wie man nachforscht, wenn eine Frage auftaucht, um die Weisheit der Bibel, die Weisheit Gottes noch besser kennenzulernen. Drittens führen wir ihnen vor Augen, dass die Gebote Gottes für dankbare Menschen nie eine Belastung sind, sondern Freude bereiten. Viertens achten wir darauf, nicht als solche zu erscheinen, die auf jede Frage eine Antwort parat haben. Dann würden wir es sogar fördern, dass man zu einem Menschen aufblickt. Fünftens lehren wir Studierende zu schmecken und zu sehen, dass Jehova gut ist. Und sie sich aus diesem Grund zu Jehova hingezogen fühlen, denn er allein ist gut. Und somit lernen Sie auch, bei ihm Zuflucht zu nehmen. Legen wir sechstens Studierenden ans Herz, vor größeren Entscheidungen immer zu Jehova im Gebet, um Unterstützung und Anleitung zu bitten. Und siebentens binden wir Interessierte nicht an die eigene Person. Helfen wir ihnen lieber, weit zu werden, indem wir sie ermuntern, mit anderen in den Predigtdienst zu gehen. Sie müssen auch nicht immer neben dir sitzen. Ja, nicht so wie der Fahrlehrer dann immer gleich da eingreifen muss, Seitenzahl und so weiter. Ja, da müssen wir weit werden. Lass sie ruhig auch mal bei anderen sitzen. Und sie können so durch diese Kontakte auch mit anderen eigenständige Verabredungen für das Dienstwerk treffen. Erleben sie dann schwere Zeiten? Dann wird ihnen das Vertrauen zu Jehova eine Hilfe sein. Du hast möglicherweise aus den Erfahrungen Davids berichtet, der ein solches Vertrauen offenbarte. Denn David bekennt ja im Psalm 23 im Vers 4, auch wenn ich im Tal tiefen Schattens wandelte, fürchte ich nichts Böses. Denn du, Jehova, du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und David war fürwahr oft in Lebensgefahr. Doch das Bewusstsein von Jehova, sowohl buchstäblich als auch geistig beschützt zu werden, das machte ihm klar, wie nötig er Jehova hatte und wie sehr er sich zu ihm hingezogen fühlte. Wie schützt Jehova heute seine Diener? In der Bibel wird uns zugesichert, dass es keinen Widersacher, keinem Dämon, noch Menschen gelingen wird, Jehovas Schafe von der Erde auszurotten. Das würde Jehova nie zulassen. Nur, wir dürfen uns dann nicht denken, dann können wir uns ja zurücklehnen, auch unsere Kinder und unsere Interessierten. Oh nein, so ist das nicht. Jeder hat selber Verantwortung zu tragen und das hat Paulus auch seinem Schüler und Mitarbeiter an der guten Botschaft Timotheus vor Augen geführt. Er hatte auch eine Aufgabe zu übernehmen, von der wir in 1. Timotheus Kapitel 4 im Vers 7 unterrichtet werden. Paulus war wohl der Unterweiser und Lehrer des Timotheus, aber er nahm ihm auch nicht alles ab. Was sollte Timotheus tun? Im Vers 7 lesen wir, doch weise die unwahren Geschichten zurück, die verletzen, was heilig ist und Altweibergeschwätz sind. Übe dich andererseits mit Gottergebenheit als deinem Ziel. Ja, Timotheus sollte aktiv werden. Gottergebenheit zu trainieren, zu üben im Alltag, diese von Herzen kommende Verbindung zu Jehova in allen Lebenssituationen zu offenbaren, das war das, was ihm keiner abnehmen konnte. Auch heutzutage ist das nicht der Fall. Beobachten wir daher eine Szene, in der einer Interessierten geholfen wird, selbstständiger zu werden, wenn es darum geht, auf biblische Fragen Antworten zu finden.
Also Frau Werning, ich muss sagen, mir gefallen unsere Betrachtungen aus der Bibel wirklich gut. Aber was mache ich denn, wenn so während der Woche eine Frage auftaucht oder meine Familie mich mit Fragen herausfordert und ich weiß darauf keine Antwort? Denn so viel weiß ich ja aus der Bibel auch noch nicht.
Frau Rusch, das kann ich sehr gut verstehen, dass Sie da etwas besorgt sind. Aber es ist auch schön zu sehen, dass Sie wirklich wissen wollen, welche Antworten die Bibel auf Ihre Fragen gibt. Und zum Glück haben wir auch Hilfsmittel, die uns diese Suche nach solchen Antworten aus der Bibel etwas erleichtern. Zum Beispiel der Index unserer Wachturm-Publikation. Habe ich Ihnen nicht mal so einen Index mitgebracht?
Ja, doch, richtig, stimmt. Wissen Sie, Frau Werning, ich finde dieses Kapitel, das wir jetzt gerade besprechen, über die letzten Tage sehr interessant. Jetzt kann ich diese sichtbaren Zeichen aus Matthäus 24 verstehen, wie hier Kriege, Lebensmittelknappheiten und Erdbeben. Nur im Vers 45 wird allerdings von einem treuen und verständigen Sklaven gesprochen, der Speise zur rechten Zeit austeilt. Wer oder was soll das denn sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir könnten ja mal zusammen im Index nachschauen. Haben Sie Ihren denn in der Nähe?
Ja, hier. Mhm.
Unter welchem Stichwort würden Sie jetzt nachsuchen?
Ja, also ich würde unter treuer und verständiger Sklave nachschlagen. Mhm,
hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Schauen wir mal unter T. Treuer und verständiger Sklave, hier haben wir es schon. Sie wollen ja wissen, wer dieser Sklave ist. Also wir müssen ihn identifizieren können. Und jetzt schauen wir mal hier in den Unterstichpunkten, da haben wir es schon identifiziert. Und hier haben wir eine Quellenangabe, W für Wachturm 2005, 15.09. Seite 22, da würden wir eine biblische Antwort bekommen.
Oh, das ist ja spannend. Bestimmt finde ich dann auch eine Antwort darin, um was für eine Speise es sich handelt.
Ja, schauen wir uns doch mal die anderen Unterstichpunkte an. Hier geht es weiter. Hier, Speise zur rechten Zeit, 1. Jahrhundert, Neuzeit. Mhm. Und hier haben wir wieder einen Wachturm angegeben von 2004, 1.3., Seite 11 bis 12.
Ja, und was ist dann die Habe?
Ach, Frau Rusch, schauen Sie doch selbst mal. Vielleicht finden Sie was Passendes in den nächsten Punkten.
Mhm. Ah ja, hier, über die Habe des Herrn gesetzt. Und hier ist ja auch der Stichpunkt Habe. Mhm. Da ist auch wieder ein Wachturm angeführt von 2001, den 15.01., Seite 30 bis 31. Mhm. Aber ich habe ja diese ganzen Wachtürme gar nicht.
Ja, das stimmt natürlich. Am besten schreiben wir uns jetzt mal diese ganzen Quellenangaben heraus. Mhm. Und bei Ihrem nächsten Besuch in unserem Königreichssaal könnten wir in die Bibliothek gehen. Da gibt es diese Wachturmausgaben und könnten das mal zusammen nachlesen.
Ja, aber das ist doch bestimmt viel Stoff. Ich bezweifle, dass ich mir das merken kann, vor allem wenn es dann so zwei oder mehr Seiten sind.
Ja, das glaube ich. Vielleicht könnten Sie sich einen Block und einen Stift mitnehmen, dann könnten Sie sich vielleicht die wichtigsten Punkte mal aufschreiben. Und wenn es gar zu viel ist, kann ich Ihnen auch mal eine Kopie machen. Wichtig ist einfach, dass Sie sich bei aufkommenden Fragen nicht auf Ihre eigenen Gedanken verlassen, sondern immer die Hilfe Jehovas im Gebet suchen.
Das ist eine gute Idee. Vielen Dank, Frau Werning, für Ihre Hilfe.
Gerne. Wissen Sie, wenn Sie so gründlich nachforschen, dann hilft ja Ihnen das auch, dass Sie Jehova als Person immer näher kommen. Denn schließlich kommen die Antworten ja von ihm aus seinem Wort.
Das, was wir ebenso beobachten konnten, war Hilfe zur Selbsthilfe. So könnten wir also diese Szene zusammenfassen. Nun haben ja viele das Vorrecht, mit anderen zu studieren. Doch das Ziel sollte sein, dass diese anderen, die Neuen als auch unsere Kinder, geistig wachsen, selbstständig werden und zu Jehova aufblicken. Aus diesem Grund möchte ich mich jetzt mal mit Schwester Schwarz aus der Versammlung Weinsberg unterhalten. Schwester Schwarz, meine Frage, was veranlasste dich denn 2009, eine getaufte Zeugin Jehovas zu werden?
Ich wollte Jehova unbedingt zeigen, dass ich mich auf seine Seite stelle und dass ich mein Leben ihm widmen möchte, dass ich ihm in Zukunft dienen möchte. Und das war wichtig für mich, das war gut.
Ja, das kann ich gut nachempfinden. Wenn du jetzt so an dein Bibelstudium denkst, warst du sicher von all dem Neugelernten und der Wahrheit, die zu dir kam, tief beeindruckt. Hast du da nicht auch anfänglich zu deiner fähigen Unterweiserin aufgeblickt?
Ja, das habe ich, das stimmt. Ich habe sie bewundert eigentlich dafür. Ich habe sie beneidet um das schöne Verhältnis, das sie zu Jehova hat. Und ihre Bibelkenntnis natürlich, das war beeindruckend.
Denkst du, dass so dein geistiger Fortschritt einzig und allein von dieser Unterweisung der Schwester abhing?
Es waren viele Dinge wichtig, die Versammlung war auch wichtig, das Studium hat mir natürlich eine Bibelkenntnis gebracht, aber die Brüder und Schwestern in der Versammlung haben mich alle unterstützt und die Kongresse, die aufmunternden Vorträge, alles hatte seinen Teil.
Kannst du uns noch sagen, welche Rolle andere Verkündiger oder gar die Versammlung dabei gespielt hat, dir in geistiger Hinsicht weiterzuhelfen?
Also alle Verkündiger haben mir irgendwo was, einen Rat mitgegeben und mir geholfen. Ich habe sie alle ausgequetscht. Bei jedem Predigtdienst habe ich gefragt, was waren deine Beweggründe, Jehova zu dienen. Ich wollte das alles wissen und sie haben mir wirklich auch freimütig sich geäußert.
Ja, so ist es gewesen. Warum meinst du, gebührt Jehova und nicht einem Menschen die Ehre für das Wachstum und den Fortschritt in der Wahrheit, wie es sich bei dir gezeigt hat?
Also Jehova lässt alles wachsen, auch in der Natur, so lässt das in uns wachsen. Und jede geistige Gesinnung, die wird durch Jehova eben gefördert. Und mir hat Philipper 2, Vers 13, hat mir sehr viel geholfen. Ich habe viel darüber nachgedacht, dass Jehova in uns das Handeln und das Wollen wirken kann.
Und über diesen deinen Fortschritt bis auf den heutigen Tag freuen wir uns sehr.
Vielen Dank.
Danke, Schwester Schwarz. Denken wir nochmal an die Eingangssituation. Franziska war im Luftschutzkeller. Martin zu Hause. Er war nicht von zu Hause weggelaufen. Er hatte Angst, wie Franziska später erfuhr. Doch eine Hausbewohnerin war mit ihm in einen anderen Luftschutzkeller gerannt. Dort war er geborgen, aber nicht selbstständig. Ein Glück, dass jemand anderes ihm geholfen hat. Bei Jehova sind wir geschützt. Bist du eine solche Franziska? Dann verhelfe denen, die dir anvertraut sind, dem Kind, den Heranwachsenden in deiner Familie. Und bist du, lieber Bruder, dich auch in der Rolle sehend, in der Lage, Neuen zu helfen, Fortschritte zu machen? Sie möchten nicht zu dir aufblicken, zu Jehova, und unter seinen Flügeln Zuflucht suchen. Psalm 36, Vers 7 sagt: Wie köstlich ist deine liebende Güte, o Gott! Und zum Schatten deiner Flügel nehmen die Menschensöhne selbst Zuflucht. Du und ich, wir alle, und bleiben wir dort.
Vielen Dank, Bruder Laste, für die Motivation, unseren Mitmenschen mit Jehova vertraut zu machen. Nun haben wir alle die Gelegenheit, unsere Wertschätzung Jehova gegenüber zum Ausdruck zu bringen, indem wir ihm zur Ehre das Lied 68 singen dürfen. Und es hat den Titel Gebet eines Niedergedrückten. Und wir möchten uns gern von unseren Plätzen erheben, sofern uns dies möglich ist. Und anschließend folgen dann noch einige Bekanntmachungen. Bitte Liednummer 68.